Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Romantiker. Wieder vielen Dank fürs Reinhören in unseren heutigen Podcast. Und heute sind wir sogar in Dreierbesetzung hier am Start für euch und diskutieren einige Sachen rund um die Welt des deutschen und internationalen Futsals. Zum einen mit mir am Mikrofon Daniel Weimer und dann haben wir noch unseren Christian Wölfeschneider und unseren Sebastian Rauch. Hi Jungs!
Hi Daniel, hallo, hi Christian! Daniel.
Hallo ihr beiden.
Ja, ich sehe schon zu dritt, dass die Koordination wird uns noch einiges an Übung hier kosten. Und ja, zu Beginn, wir haben heute entschieden, dass wir die 2x20 netto etwas aufbrechen und unsere klassischen, natürlich total geliebten Halbzeithupen weglassen und dann einfach jeder bespricht mal ein Thema, von dem er denkt, dass wir darüber mal sprechen sollten, oder? Ist okay.
Alles klar.
Haben wir den Modus festgelegt. Beginnen würde ich wie immer mit den aktuellen News rund um den deutschen, gut, da läuft nicht sehr viel, aber internationalen Futsal. Und die erste News, die mich natürlich auch wieder emotional getroffen hat, ist, dass der englische Fußballverband, der FA-Verband, den in neuen Strategieplan, im Entwicklungsplan Fußball, Futsal komplett gestrichen hat. Ja, und das hat mich natürlich getroffen, gerade mit dem Aus der Nationalmannschaft. Also, weiß nicht, wie das für euch aussieht, aber England ist wirklich gerade auf dem Kurs, Futsal von ihrer eigenen Landkarte zu streichen, oder?
Ja. Ja, zu England ist wahnsinnig interessant. Also, für mich wäre jetzt ein ganz klares Zeichen oder ein ganz klarer Deut dafür da, einen eigenen Futsalverband in England zu gründen. Das wäre für mich jetzt die entsprechende Reaktion, die der Futsal zeigen müsste, auch wenn es klein ist, aber diesen Schritt zu wagen. Ja, weil man hat den Markt frei. Ne? Der Markt ist komplett frei.
Ja, absolut. Also da kann man, muss ja vielleicht sogar sich ein neues Vehikel und ein neues Instrument und Rahmen schaffen, um vorwärts zu kommen und sich überhaupt eine Zukunft zu schaffen. Denn das Streichen aus dem Rahmen, wie heißt das in Deutschland, Rahmen? Strukturplan, nee, wie heißt der deutsche?
Aus jeglicher Planung, so kann man sagen.
DFB-Masterplan heißt das immer in Deutschland, genau. Der immer angepasst wird.
Und da war ja Futsal auch, im letzten Masterplan wurde Futsal aufgenommen. Ne? Davor war das nur sehr rudimentär und dann wurde es doch sehr konkret, meine ich.
Ja, aber in England findet halt keine EM statt 2024, ne?
So korrekt, ist das halt. Da war ja was. Ja.
Ja.
Naja, sind wir mal gespannt, wie das dort weitergeht. Dann hat, ja, ganz interessant, habe ich auch gefunden, war mir nicht bewusst, die in der ersten FIFA Futsal WM 1989 einmal, die habe ich jetzt gelesen bei Futsal Focus, die haben die Eröffnungswörter, Rede, wie auch immer, zum Glossar, oder wie nennt man das, zur Editorial, wie auch immer.
Das war der Technical Report, Daniel, meine ich, der immer im Anschluss zu jedem FIFA-Turnier geschrieben wird. Und da stand das nochmal drin.
Und da stand das halt ganz nett eigentlich formuliert, dass beide Sportarten sich helfen, nebeneinander existieren, nicht in Konkurrenz stehen. Und das ist so viele Jahre her und ich erlebe jetzt gerade mit dem englischen Fußball gerade irgendwie, weiß nicht, wie euch das geht, dass man davon ganz weit abgerückt ist und völlig anders auslegt.
Ja, das Problem ist, glaube ich, dass hier heute oder in der aktuellen Zeit natürlich eine ökonomische Konkurrenz herrscht. Ne? Wenn noch Gelder da sind, müssen die jetzt priorisiert werden für einen bestimmten Bereich. Und da sieht man eben, es kann, wenn es hart auf hart kommt, immer in einer Konkurrenzsituation landen. Ne? Und wenn man dann keine Argumentation hat oder auch keinen Druck von außen, und das hat die FA in der Hinsicht nicht, keine UEFA, die da irgendwelche Bedingungen stellt, vor allem nicht aktuell, ja, dann ist das halt doch ein Konkurrenzprodukt und zwar ein ökonomisches.
Aber man schreibt ja auch hier gerade in dem Bericht von 1989, Indoor Football is an important component in the promotion of up and coming players. Also auch hier zeigt man ja, dass Futsal schon ein Vehikel ist, um Fußballspieler zu fördern oder im System zu halten. Das habe ich auch im letzten Podcast mit Olli Romrig über Beachsoccer besprochen, dass nur weil Spieler von Futsal zu Beachsoccer wechseln, vom Fußball in diese anderen Sportarten wechseln, sie ja aber im DFB-System bleiben und auch teilweise in den Verein bleiben, wenn die Vereine ein Futsalteam haben. Und es ist doch besser, als die Spieler an andere Sportarten verlieren, sogar E-Sport, besonders E-Sport, zu verlieren, oder?
Ja, also nicht nur, finde ich, von diesen Mitgliedern, klar, das wäre jetzt aus Verbandssicht eigentlich einer der relevantesten oder einer sehr relevanter Aspekt, wenn es auch darum geht, Mitglieder, die ja eine vielfältige Bedeutung haben, zu behalten, sei es jetzt sportlich oder finanziell oder wie auch immer gesehen. Aber ja, das war 89 und ist jetzt die Frage, wie gesagt, in England so richtig dahinter blickt man ja letzten Endes dann doch nicht, um vielleicht da nochmal die Verknüpfung herzustellen. Und es gab ja dann doch auch einen relativ großen Aufschrei auf vielen Portalen, doch die FA hat sich da ja wirklich sehr, sehr resistent gezeigt, was die Anmerkung betrifft. Aber ich sehe es auch wie Sebastian, vielleicht dadurch, dass jetzt Spieler, um es mal ökonomisch weiter auszudrücken, in diesem Markt Futsal schon eingetreten sind und auch Spielerinnen natürlich, haben die Vereine jetzt, die Futsalvereine, wenn die sich selbstständig in einem Verband organisieren, dort finde ich jetzt eine gute Basis, auf die sie zurückgreifen können. Und dann können sie vielleicht auch das Ganze nach ihren Interessen entsprechend gestalten. Aber ich bin auch in dem, um da den Übertrag zu schaffen, gespannt, wie da der Dialog FIFA und FA, wenn sich zum Beispiel ein eigener Verband gründet im Futsal in England, dann stattfindet, weil auch bis heute ja schon ein klares Anliegen der FIFA auch ist, Futsal unter ihrem Dach zu behalten. Und die Weltmeisterschaften und so weiter, die will man ja auch weiter ausbauen. Es sind mehr Teams stehen zur Debatte und. Ja, auch aus dem Ausland, so Länder wie England, Frankreich, Deutschland, werden ja als ganz wichtige Zugpferde auch gesehen für die Futsalentwicklung, die jetzt ja auch glücklicherweise eben nach und nach, ja, Frankreich hat ja eine hervorragende Entwicklung im Moment gerade, Deutschland hoffentlich auch sehr bald mit der Bundesliga und dass eben dann das auch weiter wächst. Und deshalb, der Aspekt, der finde ich in der Diskussion, wird mich noch sehr stark interessieren. Vielleicht habt jemand von euch da noch was gelesen, wie denn die FIFA mit der FA letzten Endes, es gab mal so eine kleine Strafe, glaube ich, die aber nicht nennenswert ist. Aber wie das im Dialog vonstatten geht, das wird mich schon am stärksten eigentlich interessieren, so einen Verband zu verlieren.
Ja, FA ist natürlich ein starker Verband, auch in der Hinsicht.
Ich weiß nichts von Strafen. Also
Ja, wenn es Strafen gibt, dann werden sie wahrscheinlich nicht so hoch sein, dass sich das auswirkt. Oder zumindest ist die Entscheidung in der Hinsicht sicherlich ökonomisch abgesichert.
Ich glaube, es war nur die Strafe, wenn du ein Team zurückziehst. Also musst du generell eine Strafe zahlen, wie in jeder Liga. Zahlst du eine Strafe, wenn du das Team aus dem laufenden Wettbewerb herausziehst, aber es gibt keine Strafe dafür, dass du es komplett auflöst.
Ja, genau, das ist ja nicht nur rausziehen. Ich finde, das ist so art drastisch und so krass einfach. Das ist ein massiver Vertrauensverlust in die Verbandsarbeit auf einer nationalen Ebene einer in der Hinsicht gesamten Sportart. Also das wieder gut zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Enthusiasten im englischen Futsal, dass sie jemals nochmal wirklich einen unkritischen oder ich sag mal erstmal naiven Zugang und auch eine Wahrnehmung gegenüber dem Verband irgendwie wieder an den Tag legen. Und deswegen sehe ich da eher, es sollte sich gegebenenfalls daraus die Motivation entwickeln, ein eigenes Ding zu machen, weil man dem Markt halt jetzt dadurch, man hat ja die Connections, die Vernetzungen, die sind alle da und die wurden komplett vom Verband einfach ausgegliedert oder weggeschmissen, wenn man so will. Und das ist jetzt eine Chance für eine Eigenständigkeit und das Vertrauen in einen Verband wiederum zu kriegen. Da kann sich der Verband im Endeffekt dann auch nur noch kaufen. Das heißt, es wird eine Verhandlung am Ende sein müssen, wenn die Struktur, die jetzt vorhanden war, sich selbstständig macht, dann hast du eine Machtposition für die Zukunft. Wenn dann die FIFA oder die UEFA, wie auch immer, mal von der FA wieder was in Sachen Futsal verlangt, dann hat man die Experten, die sollten am Leben bleiben über ein eigenes Verbandswesen. Und dann hat man vielleicht die Möglichkeit, einen eigenen Futsalverband zum Beispiel in einer FA einzugliedern, zum Beispiel. Ne? Und so weiter und so fort. Also es ist aktuell aus diesem Konflikt und diesem Widerspruch könnten sich ganz interessante neue Muster erzeugen, wenn man in England dranbleibt. Wenn man jetzt nicht resigniert, sondern sagt, ey, wir haben die Connections, Vernetzung, lass uns die Krise hier überstehen und danach ziehen wir weiter und wir können es auch auf eigene Faust probieren. Weil das Vertrauen ist absolut verloren, denke ich. Also das sind ja so krasse Maßnahmen. Das zeigt einfach, dass der Futsal inhaltlich, methodisch, auch in England erstmal, nie wirklich ernst genommen wurde. Und da sehe ich auch die Problematik in einer fehlenden Trainerausbildung, dass das nicht wirklich einfließt, dass das vielleicht auch in Deutschland noch problematisch ist, dass es nie wirklich methodisch relevant oder signifikant eingeflossen ist. Für die Zukunft, ja,
Ja,
erzähl.
ne, mach ruhig fertig, sorry, ich wollte dich
Ja,
nicht unterbrechen,
ich,
Sebastian.
da sehe ich halt, dass man methodisch das ernst nehmen muss. Und die Leute, die sich jetzt da methodisch weiterentwickelt haben in dieser Struktur, die jetzt ausgegliedert wurden, die werden die Experten der nächsten Jahre bleiben und sein, wenn dann eventuell wieder über internationale Verbandsstruktur der FA dazu gezwungen wird, oder besser gesagt, ja, in ein Abhängigkeitsverhältnis wieder gebracht wird in Sachen Futsal, in welches sich beispielsweise der DFB ja in einer gewissen Art und Weise befindet, sodass wir hier aktuell nicht von einer, also sag mal, von einem Abriss des Futsals sprechen müssen, weil wir den Futsal als Bedingung für die EM 2024 fußballtechnisch mit der UEFA verklingt haben, vereinfacht gesagt. Ja.
Also ich wollte gerade den letzten Aspekt würde ich gerne gerade außen vor lassen. Ich wollte nochmal den Gedanken weiterführen mit England. Also ich sehe das eigentlich auch als spannende Perspektive, wenn der englische oder die englischen Futsal-Enthusiasten oder die Personen, die sich dort engagieren, eben jetzt weiter am Ball bleiben, weil A, muss man sehen, hat England schon ganz andere Partnerschaften, sei es jetzt mit Pokémon oder eine ganz andere Basis auch gehabt an Jugendspielerinnen, als das in Deutschland in der Breite
Was
aktuell der
meinst du mit
Fall noch
Pokémon? Was
ist.
war da denn? Was war
Die
denn mit
hat,
Pokémon?
ja, mit Pokémon Go hatte eigentlich die FA einen langfristigen Vertrag abgeschlossen, der sogar jetzt noch 2 oder 3 Jahre gültig gewesen wäre, worüber viele Kinder und Jugendliche zum Futsal gekommen sind.
Ah, okay.
Dass sie dort, ich weiß nicht genau, wie es ist, also es gab auf jeden Fall Bilder, wo dann Pikachu bei einem Futsalspiel war oder. Ja, halt in die Richtung. Ich weiß nicht, ob auch Werbung geschaltet wurde bei den Kindern dann zum Beispiel, wenn die das gespielt haben, so Join Your Local Futsal Club. Das kann ich jetzt nicht sagen, da ich ja auch nicht in dem Netzwerk unterwegs war, aber es wurde auf jeden Fall sehr symbolträchtig eine Partnerschaft zwischen den beiden abgeschlossen, was eigentlich jede, also ich habe damals zu dem Zeitpunkt gedacht, jetzt geht es in England oder in Großbritannien richtig durch die Decke.
Da, da,
Aber
das habe ich mir auch gedacht. Da war ich auch eher der Meinung, dass dort mehr kommt als das, was jetzt passiert ist. Also.
ja, aber um, wie gesagt, den Gedanken noch zu Ende zu führen, du musst ja überlegen, du hast mit Doug Reed jemand, der auch weltweit im Futsal Gehör findet. Du hast mit, ich glaube, David Haynes einen, der auch Videos mit 30, 40.000 Klick machst auf YouTube. Du hast eine Sprache letzten Endes, die jeder weltweit sprechen kann. Also ich glaube schon, wenn England da dran bleibt, dann sehe ich das fast so wie Sebastian. Dann wird irgendwann die FA in die Position kommen. Ähnlich wie es ja in Spanien auch mal eine gewisse Entfremdung gab von den Futsalvereinen und jetzt plötzlich es eine Riesendiskussion gerade gibt, weil die, wie heißt es in Spanien, königliche spanischer Fußballverband, ja, dass die plötzlich den Futsal sich wieder unter den Nagel gerissen haben letzten Endes. Auch in Spanien war das ja eine Riesendiskussion Ende letzter, Anfang dieser Saison, welche Bedingungen jetzt da gelten und so weiter, weil Spanien es beispielsweise geschafft hat, über die Liga National Football Sala sich relativ selbstständig auch zu vermarkten. Ja, und
Und jetzt
das.
teuer an den Verband verkaufen wieder, ne? Also sie haben, das ist, dem Verband kostet das ordentlich was jetzt.
Ja, und deshalb finde ich es halt und ich hoffe, dass wir den Weg in Deutschland beibehalten und auch jetzt unabhängig von dieser Bedingung, die existiert oder existiert hat, wirklich eben auch einfach eine gute Kommunikation zwischen Verein und Verband aufrechterhalten, damit eben genau sowas auch auf kurze oder lange Sicht gar nicht erst zur Debatte werden muss, finde ich. Weil wenn man sich wirklich gemeinsam zuhört und gemeinsam Wege beschreitet, hat man. Kann man beide Potenziale optimal nutzen und hat nicht so Abreibungskämpfe, wie es dann vielleicht in Spanien jetzt oder auch in England, wenn die Engländer wirklich dranbleiben und Engländerin, ich vergesse immer hier zu gendern, dann ja, das auch, ich bin da echt komplett bei Sebastian. Ich wollte es nur so ein bisschen weiter beziehungsweise ausführen, seinen Gedanke, den er zur Football Association gebracht hat.
Aber krass, dass die FA den Futsal nicht mal warm hält. Also es gab immer Phasen, wo der deutsche Futsal warm gehalten wurde durch den DFB und die FA zeigt keinerlei Anzeichen da. Also die haben es einfach komplett abgegeben. Und das könnte ein Bumerang werden, wenn es dann wieder zu einer gewissen sportlichen Normalität kommen sollte.
Ja, also hoffen wir jedenfalls, dass der Weg in England wieder hin zum Futsal findet beim Verband und dass es da auf jeden Fall mehr Interesse gibt. Ich würde jetzt dran trotzdem mal übergehen in den Teil. Ich hätte jetzt meine News abgeschlossen. Wenn ihr jetzt noch, habt ihr noch News, die jetzt aktuelle Sachen, die jetzt passiert sind? Ansonsten würde ich sagen, wir gehen mal rüber in unseren Thementeil, unseren Hauptthementeil.
Ja, jetzt mal Daniel Weimer macht jetzt seine magische Kugel und zeigt uns, was er als Themenschwerpunkt heute einbringt.
Achso, ich soll anfangen mit meinem Themenschwerpunkt.
Außer Christian möchte. Ich
Ja,
mach gerne
wer fängt
den, ich
an?
mach gerne am Ende.
Ich glaube, Daniel, ich glaube, dass dein Thema näher an dem ist, was wir gerade besprochen haben, als meins. Deshalb kannst du, obwohl ich könnte auch eine sinnvolle Verbindung zu meinem Thema
Du
herstellen,
weißt doch gar
wieder.
nicht, was ich machen will.
Ah, ich kann es mir schon denken, wenn ich dich einschätze, Daniel.
Ah,
Ja, machen
okay.
wir, dann machen wir Struktur, Daniel als erstes, Christian als zweites und ich mache
Oh, dann nimmt
den.
jemand
Oh.
die Zügel in die Hand. Ja, pass auf, dann lass
Der
mich.
Anarchist sorgt für Struktur.
Ja, wer weiß, also
Und
man kann
schickt
ja
den
auch
Ossi
dann.
vor.
Ich
Und schickt den Ossi
revidiere mich
vor
dann auch.
einfach.
Nachher kriegen wir noch eine andere Struktur hin. Aber wir sind ja auch nur drei. Also
Ja, okay.
da ist jetzt die Prognose, wie das hier abläuft, jetzt nicht so schwer bei drei Leuten.
Da, Daniel, wie wir im Mr. Futsal-Artikel im letzten Jahr gelesen hatten, Thüringen am häufigsten Letztplatzierter war beim Landesauswahlturnier, darf jetzt eine thüringische
Ach so.
Person den Start machen.
Ja. Wie kann ich hier jemanden entfernen aus dem Meeting? Stumm schalten. Christian, bitte schalte Christian stumm. Ja, nee. Ja, aber auch pass auf,
Soziale Abwertung.
ich würde gerne ausgehen von dem Fall Kevin Großkreuz. Gerne mit euch darüber sprechen, weil ich mich damit auch jetzt interessanterweise beschäftigt habe, ob der Futsal nicht so weit ist oder auch sogar jetzt den Weg gehen müsste, solche Allstars, die Titel haben, in den Futsal zu holen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wenn ich nämlich sehe, also nur um das zu erklären, was der Ausgangspunkt ist, einmal die große Medienpräsenz von Kevin Großkreuz geht wahrscheinlich in die Westfalenliga. Wir sind also auf Oberliganiveau eines Weltmeisters angelangt, was ja aktuell unter den Top 6, 7, 8 Clubs Futsal in Deutschland durchaus auch finanziell vom Salär vielleicht eines allgemeinen Durchschnittsspielers vergleichbar ist. Aber auch Sinan Kurt, wenn ihr es mitbekommen habt, da geht es zwar schon eher um Wechsel in der Regionalliga, aber auch das war auf Kicker, auf Fupa, überall. Ja, also diese Wechsel von ehemaligen bekannten Jugendspielern oder auch bekannten A-Nationalspielern, die so gerade am Ende ihrer Karriere ja eigentlich erwerbbar wären. So, und da ist jetzt für mich wirklich die Frage ökonomisch, aber auch vielleicht von der ganzen ja, Romantik her für den Futsal, ist es jetzt sinnvoll, sollte man sich die Spieler holen, auch wenn sie vielleicht spielerisch gar nicht mal so viel Input liefern. Und man darf nicht vergessen, Negativselektion. Ja, die Stars, die so weit runterrutschen, gerade Kevin Großkreuz, bei denen gibt es ja anscheinend ein Problem. Sei es mental, sei es von der Einstellung her. Also man könnte sich jetzt vielleicht nicht den vorbildlichsten Sportler in den Verein holen. Aber ist der Mehrwert nicht höher?
Also, ja, ich weiß nicht, mir kam direkt ein Gedanke in den Kopf dabei. Und ja, ich weiß nicht, ich sehe das sehr zwiegespalten, weil du hast gerade schon gesprochen, es wären sieben, acht Teams, die wahrscheinlich aktuell so einen Spieler immer noch mit dem Salär, was der wahrscheinlich erwartet, bezahlen könnten im Futsal. Ja. Und diese sieben, acht Teams sind aber im Futsal so stark, dass der Spieler denen auf Anhieb überhaupt nicht weiterhelfen würde. Und, oder sehr, sehr geringfügig vielleicht nur weiterhelfen würde. Das
Spielerisch.
kann, ja, spielerisch. Ja, also wenn unter Vermarktungsaspekten, klar, da können wir drüber reden, ja, können wir gern drüber reden, dass dann vielleicht jetzt als Beispiel TSG Mainz-Bretzenheim holt André Schürrle, hat ja auch vor kurzem aufgehört, holt André Schürrle als Ex-Mainzer, als Rheinland-Pfälzer. So, gut, der ist technisch auch noch ein guter Spieler gewesen, der könnte sich sicher auch sehr schnell adaptieren. So, dann hast du auch einen Marketing-Effekt. Dann haben wir, bin ich ja auch ehrlich, noch vielleicht nicht die Spielstärke wie jetzt Hohenstein, wie jetzt Hamburg, wie Weilendorf oder Stuttgart. Das heißt, bei uns könnte er auch schneller, Sennestadt vielleicht auch nicht, ja. Dann könnte er schneller bei uns auch Fuß fassen oder wäre sicherlich auch direkt ein wichtiger Spieler. Aber jetzt wirklich bei diesen absoluten Top-Teams in Deutschland, die dann vielleicht auch ein Gehalt stemmen könnten, das wäre denn bei uns der Knackpunkt, dass er vielleicht spielerisch uns helfen würde, aber nicht wir ihn, wenn er noch Geld wollte, bezahlen können würden. Und dann sehe ich das eher so, dass die Spieler selbst unzufrieden werden würden, weil sie eben nicht diese Rolle in einer Sportart einnehmen könnten, die sie sich dann in dem Moment auch mit dem Ausblick Bundesliga vielleicht erwarten. Also das ist so meine Perspektive dazu.
Ja, also aus Sicht von Proporz und Meritokratie ist das natürlich völlig sinnfrei. Also ganz ehrlich, leistungsgerecht ist was anderes. Wie du schon gerade erwähnt hast, ein Kevin Großkreutz würde wahrscheinlich in der Spitze des Futsals aktuell, vor allem wenn es um Geld geht, einerseits viel zu teuer sein für für seine Leistungsfähigkeit. Und natürlich hat das einen Marketingaspekt. Ich würde solche Personen eher als Botschafter oder als in anderen Funktionen im Verein sehen als auf dem Platz. Das wertet eine Sportart auch ein bisschen ab und, also rein vom leistungsspezifischen Kontext und auch irgendwie kulturell, weil es am Ende irgendwie die Entwicklung abwertet. Also eine Sportartsentwicklung auf Gesellschaftsebene, die, wir reden ja natürlich beim Fußball von was ganz anderem. Wenn ein Weltmeister dort in die Oberliga oder Verbandsliga oder sonst was wechselt, ist das immer noch dieselbe Sportart. Das ist eine Aufwertung des Vereins. Das hat was. Aber wir reden hier vom Übergang und je nachdem, aber da müssen wir jetzt auch sagen, wie sehen wir Futsal als eigenständige Sportart oder sehen wir es als Fußball in der Halle? So. Das sind wiederum Diskussionspunkte, aber nach Definition, wenn man sich eigenständig auch mit einer Autonomie damit als Futsal identifiziert, würde ich sagen, es wäre ein Eingriff in diese Autonomie in der Hinsicht, dass man ja eine gewisse Abwertung und wiederum da auch, ja, ich will nicht sagen Schwäche, aber es wäre eine Abwertung aus meiner Sicht und ja, meritokratisch beispielsweise völlig sinnfrei. Also nach Leistungsgerechtigkeit könnte man nicht gehen. Ich würde sogar einschätzen, dass einige Spieler dadurch, wie Christian schon andeuten ließ, dann überhaupt keinen Bock mehr hätten, wenn da irgendwie so ein Typ kommt, der auf einmal mehr verdient, nur weil er einen größeren Namen hat, aber halt vielleicht nicht so gut ist wie ein Gabriel Oliveira oder sowas, der, ich glaube, in der Halle den noch dreimal auseinandernehmen würde.
Die Frage wird wahrscheinlich sein, inwiefern haben diese Spieler Lust, einfach nur zu spielen? Kumpela war auch noch das Beispiel von Eintracht Braunschweig, spielt jetzt Kreisliga B wohl. Kumpela, wie hieß der?
Ja,
Doch, ja.
Domi Kumpela
Genau,
hat lange
spielt
Zeit
jetzt.
bei. Ja.
So, und die Frage ist ja, haben diese Spieler nicht einfach auch nur Lust? Vielleicht haben die ausreichend Kapital, um noch ein, zwei Jahre einfach aus Fun zu spielen und sehen dann im Futsal aber doch eine Herausforderung, nochmal anzugreifen, weil die Nationalmannschaft steht ja auch noch aus. Gut, Kumbela ist jetzt zu alt, glaube 38 ist jetzt Kumbela, aber ein Schürrle oder der Großkreuz ist ja die Frage, ob das leistungstechnisch reichen könnte, obwohl ich da eher, glaube ich, auch bei euch bin. In den Top-Teams reicht das dann nicht mehr im Futsal. Also könnte ja trotzdem der Anreiz da sein, man macht mit, man verbessert sich noch, neue Herausforderungen. Also wie ist die intrinsische Motivation? Was denkt ihr? Würden die Haben diese Spieler, wenn man an die Spieler herantritt und sagt, gut, bei uns verdienst du wenigstens 1.500 im Monat, ja, das ist dann schon vielleicht ein Top-Gehalt, im Futsal vielleicht ein bisschen mehr, 2.000, weil der Sponsor noch mitmacht. Und dafür seid ihr aber bei uns auf einmal bekannt. Und wir erreichen ja im Futsal.
Daniel, darf ich da vielleicht kurz einhaken?
Ja, mach.
Bei dem Wort bekannt. dass denen, die sind doch bekannt. Also die brauchen doch nicht den Futsal dafür. Also
Nee, für sich selber intrinsisch,
wenn
sich einfach selber zu verwirklichen und sich selber noch ein Ziel zu erfüllen, sowas.
das wäre schön. Also ich bin ja auch sehr oft Idealist, und muss mir das manchmal auch vorwerfen lassen, aber ich behalte es mir trotzdem bei. Aber wenn, und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, so ein Spieler, wenn, muss der wirklich über Idealismus, intrinsische Motivation an die Sache rangehen. Dass er sagt, der André Schürrle, hey, in Mainz, ich kenne ein, zwei Spieler bei euch, mit denen habe ich früher in der Jugend gekickt und ich hätte jetzt Bock, bei euch da mitzumachen. Und ich hau mich auch, weil sonst hast du ja auch gar nicht die Motivation, dich dann dreimal die Woche im Training reinzuhängen, im Spiel gegen Gegner zu messen, wo du dann vielleicht auch denkst, so, naja, ich habe Champions League gespielt, was jetzt der Trainer erzählt mir was von, ich spiele meinen Ball dahin und soll als entfernter Aller in die gegnerische Raute schieben. Ja, dann sagt er sich auch, ey, komm, im 1 gegen 1 mache ich den frisch und dann ist gut. Also ich glaube, du brauchst schon, und das siehst du ja auch an Spielern, die aus dem Fußball in den Futsal gewechselt sind in Deutschland, dass die eine hohe intrinsische Motivation und auch über Freundeskreis, Bekannte da reingestoßen sind. Denen wird es sicherlich nicht mehr um diesen finanziellen Aspekt gehen. Und ein zweiter Punkt, den Sebastian genannt hat, mit der Kultur. Ja, es ist, finde ich, auch nochmal was anderes, wenn ein Spieler, ein spanischer, argentinischer, brasilianischer Spieler, der vielleicht selbst in seiner Jugend damit konfrontiert wurde und damit aufgewachsen ist, dann irgendwann Fußball gespielt hat, weil dort mehr Verdienstmöglichkeiten waren, der jetzt noch mal aber sagt dann mit 33, 34 so, boah, jetzt hätte ich wieder Fußball, ich habe vieles mitgenommen, jetzt würde ich gern noch mal so zurück zu den Wurzeln. Ich glaube, so jemand, der könnte dir wirklich auch relativ zeitnah helfen.
So
Ich
ein
meine, ihr habt ja,
Raphael, der Alte von Gladbach, der jetzt auch noch theoretisch.
ja, Raphael oder auch Kakao vielleicht damals, also. Oder jetzt, ich meine, ihr habt doch auch jetzt bei Fortuna so einen Ex-Profi, El Berkani, der auch lange Fußball gespielt hat, aber im Futsal irgendwie verankert war. Sowas könnte dann, aber das sehe ich dann wirklich, wenn du Richtung Bundesliga sprichst, als einzigen Möglichkeiten.
Ich sehe auch ohne Herkunftsberührung, also dass du damit noch nie in Berührung warst, also sogenannte Herkunftseffekte hast mit dem Futsal und dann über deine Laufbahn vielleicht dich getrennt hast, und dann diese Laufbahneffekte nicht übereinstimmen können, dass du nicht wieder, wird schwierig. Wir haben natürlich auch Beispiele. Manuel Fischer ist ja so ein typisches Beispiel, aber der hat natürlich nicht den Status eines Großkreuz, wie du es gerade gesagt hast. Da ist marketing-spezifisch vielleicht gar nicht so enorm viel möglich. Jetzt, wir können das ja da gut nachvollziehen mit Fischer. Aber da sieht man natürlich bei so jemandem eine intrinsische Motivation. Ne? Also, das hat natürlich, also ich glaube, man hat weniger, also fürs Marketing würde ich mich jetzt gerade nach dem auch Gesagten von Christian, würde ich mich auch gar nicht mehr, also das zum Marketingzweck nutzen wollen, sondern wenn dann vielleicht eher ein Fischer, der so halb professionell bekannt war für uns, ne, der mal Champions League Einsatz hatte und dann Stuttgart und dann weiter Profi war.
Der Punkt ist ja aber, wenn wir über Vermarktung sprechen, versprechen wir ja darüber zu steigern. Vermarktung zu steigern, Reichweite zu steigern. Das heißt, wir müssen Leute erreichen, die noch nicht im Futsal sind, die sich noch nicht für Futsal interessieren. Und nicht in den letzten Monaten, auch in dem Podcast, macht man sich auch selber stellt man sich auch ich mir eben die Frage so, ja, wie erreiche ich denn Leute, die nicht mit Futsal in Verbindung sind, weil die brauche ich. Ich brauche nicht die, die schon Futsal gucken. Ich brauche nicht die, die schon wissen, was ein Pivo macht und was ein Pivo nicht macht. Die sind schon da. Ich brauche also Leute, die wenigstens einmal einschalten, zweimal einschalten und dann vielleicht hängen bleiben, zu 10%, zu 5%, um am Sport hängen zu bleiben. Und da ist mir jetzt die Frage, können wir ja zusammenfassen, was wir alle drei so sehen. So ein Spieler auf hohem Niveau, nehmen wir Großkreuz. Der wird einem spielerisch nicht weiterbringen. Der wird es auch nicht intrinsisch machen. Der wird schon seine 2, 3 netto haben wollen, was dann schon Brutto 4, 5 ist. Ja, reden wir vielleicht von Brutto 3, 5. Ja, ist jetzt auch mal für einen Verein, der gerade schon nicht billig im Futsal. Die Frage ist aber, wie komme ich in diese Reichweiten, dass meine Halle endlich mal auf 500, 600, 700 Zuschauer im Schnitt und da. Die Frage vielleicht, wenn wir davon ausgehen, der springt mir sportlich nicht und so weiter. Aber ist es nicht genau das trotzdem, was wir brauchen? Weil über die anderen Vehikel, wie du schon meintest, Sebastian, ja, wir nehmen Spieler, die auch Manuel Fischer, geht das nicht zu langsam? Geht das nicht viel zu langsam, weil die Bundesliga ist da, die Bundesliga verursacht unfassbar hohe Kosten. Wie komme ich jetzt dahin, dass ich 1000 Mann habe? Ich sage, ich bekomme das hin, wenn Kevin Großkreuz aufläuft. Dann kriege ich 1000 Mann in die Halle.
Also
ja, einmal, vielleicht zweimal, nicht immer, ja, klar. Nee, aber
Sebastian, sag du erst.
Es gibt ja ein Beispiel. Es gibt ja Frankreich. Da war ja mal das Show-Futsal-Turnier mit Zidane. So, und da gab es ja die Explosion. Da gab es genau diesen Marketing-Effekt. Zidane hat eine Herkunft im Futsal. Er kennt den Sport. Er hat früher Kleinfeld gespielt, den sprungreduzierten Ball. Der hatte diese Identität damit. Das war der Zidane-Effekt in Frankreich. Und Frankreich sehen wir jetzt aktuell schon in den Top 20, Top 10 in der Welt. Ne? Also noch weiter oben, sagt gerade Christian. Aber ja, also die sind echt gut dabei. Das, und da war Zidane, dieser Show-Futsal, also dieses Show-Futsal-Event mit Zidane war ausschlaggebend. Ich glaube, das war mal an einem, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das war zur Primetime irgendwann mal irgendwo. Und da hatte das, also wenn da ein Zidane ist, ein Weltfußballer, dann haben wir da natürlich, das ist eine Ikone in Frankreich. Dass der, vor allem, der spricht die Migrantengruppen an, der spricht die sozialen Milieus an, die dieser Sport vielleicht auch als kulturelles Wachstumsmomentum benötigt. Und das ist wieder was anderes. Wenn ich mir dann aber jetzt überlege, ich habe ein Großkreuz, der spricht wieder ein ganz anderes Milieu an. Auch, der steht auch für was ganz anderes. Null Berührungspunkte
mit dem Sport. An Schule wäre schon besser. Also ich bin auch dabei, wenn in Schule kommen, ja, bitte in den Schule nehmen. Also ich glaube, das wäre so ein Spieler.
Identifikation am Ende.
Richtig, klar.
Wir also könnte ich jetzt mal so richtig unprofessionell andere Schüler, wenn du diesen Podcast hörst, melde dich bei der TSG.
Oh Gott. Guck mal, er wäre der Zidane des deutschen Futsals. Ist das nicht toll?
Nee, wen könnten wir denn nehmen? Guck mal, bei uns in der Region ist Kevin Großkreuz möglich, aber auch, ja, Raphael, ja, Brasilianer, bei Gladbach raus, noch recht frisch im Saft vielleicht. Wen gibt es denn da oben in Bielefeld?
Aber wir haben ja sogar einen Profi gehabt. Also
Rüdiger Kauf.
Ja. Ne, ich will euch nur kurz sagen, wir hatten noch Sead Kot, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, der hat bei Fenerbahce Istanbul gespielt, ne? Und jetzt zweite Liga in Holland. Aber ich kann euch sagen, auch da ist die Motivation nicht groß, in den Futsal zu wechseln, weil die Knete halt viel zu gering ist. Also es geht halt, wer einmal Fußballprofi war und zum Beispiel in einem bestimmten Alter ist, der ist zum Beispiel Mitte 20 oder Anfang 20 sogar noch, der hat ja bei uns mit 18 gespielt und noch ein paar Mal gespielt, auch mit 20.
Ja, oder Jansen. Jansen hat die Karriere auch mit 29, 30 beendet.
Ja,
wie alt war Jansen?
Ist wichtig, für so einen Marketing-Effekt, der Identität erzeugt, würde ich sagen, braucht man Herkunftseffekte mit dem Futsal.
Ja.
Das ist also ein Großkreuz und Schüle bringt es wahrscheinlich nicht.
Also ich glaube auch, um nochmal unsere Argumente vielleicht so zusammenzufassen, es müsste, wenn das vonstatten gehen würde und diesen Effekt vielleicht, Daniel, den du eingangs suggeriert hast, auch erzielen soll, nachhaltig und nicht nur beim Spiel Nummer 1 kommen 20 Zuschauer mehr, bei Spiel Nummer 2 kommen von mir aus auch 100 Zuschauer mehr, weil die sagen so, oh, ich will jetzt nochmal den spielen sehen. Ja, so, aber dann, wenn du wirklich jetzt über ein Top-Team sprichst, dann wird der A, wenn es das, was Sebastian gesagt hat, leistungsgerecht zugeht, nicht auf die Schnelle diese Spielzeit bekommen, die er vielleicht erwartet, die dann letzten Endes auch wieder die ZuschauerInnen sehen wollen. Vielleicht, klar, kann man sagen, gewinnen die dann so ein Interesse an Futsal, weil die dadurch erst dazu gebracht werden. Aber dann muss man das ja auch wiederum dem Spieler so klar machen, dass man sagt, hey, wir werden dich mal punktuell einsetzen und du musst auch wie jeder andere Spieler, der neu in diese Sportart, auch wie der Argument vom Sebastian dazu stößt, einen gewissen Weg, eine gewisse Entwicklung bestreiten. Ja, wie jetzt ja auch klar ist nochmal ein anderes Spielniveau, also Ausgangsniveau im Fußball, aber Manuel Fischer ja auch diesen Weg jetzt seit Jahren ja letzten Endes schon macht. So, der ja auch, was wir beim letzten Länderspiel ja diskutiert haben, ja auch Zeit braucht dann auf einem gewissen Niveau. Und ja, dann musst du aber dem Spieler das auch so vermitteln, dass das so, hey, du warst jetzt zwar im Fußball in der Champions League, du warst Weltmeister, aber im Futsal haben wir jetzt vielleicht hier noch den Spieler und den Spieler. Und das ist, finde ich, so ein hohes Gesamtpaket. Also klar, man kann es ausprobieren. Also ich will mich dagegen gar nicht verwehren an sich. Aber ich sage nur, man muss echt aufpassen, dass die Bombe nicht am Ende so groß zerplatzt, dass man sich vielleicht sogar mehr zerschießt, weil dann negative Publicity am Ende eintritt. Und noch ein Beispiel dazu aus dem Fußball. Es gibt bei uns mittlerweile wieder Oberliga, fünfte Liga, Hassia Bingen. Bei denen hat Ailton gespielt, 2 Jahre lang im Fußball, also ja auch in der Herkunftssportart letzten Endes. So, und klar, der hat im Schnitt Das waren damals abstruse Diskussionen. Damals wollte Bing sogar Bratwurstgeld irgendwie von den Gästefans. Also das war so ganz, weil Ailton bei denen spielt. Also das war ganz abstrus teilweise. Letzten Endes hat er denen zwar einen hohen, höheren Zuschauerschnitt auch gebracht zu Beginn, aber irgendwann hat sich das auch dann eingependelt, weil der vielleicht sportlich dann viele gesagt haben, ja gut, um da so einen alten Brasilianer rumlaufen zu sehen. So, der ist zwar ein lieber netter Kerl, aber ja, das auch so zur Einordnung. So Effekte können dann vielleicht auch schnell verpuffen und sich auch ins Gegenteil verkehren. Und wenn wir dann vom Sprung Fußball ohne vielleicht Futsal-Hintergrund sprechen, dann habe ich jetzt, denke ich, das nochmal so ein Stück weit versucht zusammenzufassen, was wir alles gerade in die
Ja.
berühmt-berüchtigte Waagschale geworfen haben.
Gut, haben wir gut zusammengefasst. Wenn Futsal-Hintergrund für Glaubwürdigkeit braucht ein bisschen mehr Qualität und dann könnte es ja vielleicht ein Vehikel sein. Ja, dann würde ich mein Thema auch abschließen. Dann Sebastian, Christian, was habt ihr mitgebracht?
Ich war ja offiziell Zweiter laut unserem
Unser
Struktur.
Schnellumfrage.
Ja, also mich hatte eigentlich mal, weil ja jetzt so eine große Liga natürlich, die gerade läuft und die ja viel beachtet ist, die spanische Liga ist. Und deshalb hätte ich vorhin den Übertrag zwischen LNFS und dem Thema hinkriegen können. Und ich glaube, dass vielleicht viele ZuhörerInnen interessieren würde, weil Sebastian ja schon häufig angedeutet hat, auch mit der Entwicklung in Spanien und dass er bei El Pozo Murcia und auch bei Inter Movistar Einblicke hatte. Und da vielleicht nochmal so ein bisschen Hintergrund, was wird denn auch anders gemacht dort in der Arbeit? Wo sind auch nochmal Schritte, die wir in Deutschland gehen müssen? Und wie ist es dann aber auch wieder zu erklären, dass trotzdem, wenn man mit vielen, so wie es dir ja auch gehen, vielen Spanierinnen und Spaniern spricht, dass sie trotzdem sagen, oh geil, wir wollen, dass diese Bundesliga kommt in Deutschland und ich hätte auch Lust, in Deutschland vielleicht irgendeine Stelle oder irgendwas zu übernehmen. Ja, also das fände ich vielleicht auch mal spannend, so als Thema, weil es schon so oft angeschnitten wurde, aber ja, vielleicht auch ein gewisses Interesse bei dem einen oder anderen, der häufiger zuhört, auch schon geweckt hat.
Darf ich? Soll ich einfach drauf zulaufen und
Ja,
die
war ja
Bälle
direkt
an.
die Adresse.
Ich attackiere den Ball jetzt hier. Ohne Finter. Nee, aber in Spanien, was ich kann euch eins sagen, wenn ich an meine Zeit in Spanien oder auch an die aktuellen Kontakte denke, dann fällt im Kontext Futsal nicht einmal das Wort Fußball. Das heißt, während ich in Deutschland immer wieder auf mir Fragen stellen muss oder auch selbst Vereine immer wieder damit argumentieren, wir sind doch gut für den Fußball, weil wir denken irgendwie, wir müssen das implementieren, hat man da einen sogenannten Habitus des Futsals. Man hat ein reines Futsal-Selbstverständnis. Diese Kultur hat sich dort einfach in Autonomie und Eigenständigkeit entwickelt. Und man fühlt sich als Profession, nicht als Teilprofession, nicht als Teilprofession eines Fußballs. Und damit verbunden hat man ein Selbstverständnis und auch einen Anspruch entwickelt an sich selbst, sich intensiver mit Materien auseinanderzusetzen, dieses Ding auch zu kreieren, zu entwickeln. Und das kommt grundsätzlich von diesem, ich sag mal, der Futsal hat einen eigenen sozialen Raum, den er selbst kreiert und selbst determiniert, selbst bestimmt. Und da diesen Unterschied, das nehme ich extremst wahr, wenn ich mich mit Leuten aus Spanien und in Deutschland unterhalte. Und die fragen dann immer ganz komisch, warum, ihr habt so viel Kultur und Ressourcen, warum passiert da nichts? Dann sage ich mal so, ja, wir haben nicht dieses Selbstverständnis für diesen Sport. Wir haben es noch nicht. Also es gibt ganz wenige Vertreter. Wir haben ja nur, Jungs, wir sind die einzigen Blogger, die sich mit diesem Selbstverständnis diesen Sport widmen. Und ja, das ist halt eine ganz, also das ist ja schon ist eine sozioanalytische, und da würde ich jetzt hinein, bis in die Psychoanalyse gehen, dass Menschen sich das mal klar machen. Wir müssen diese Überzeugung als autonomen Sport auch irgendwie, ja, mit einer Haltung vertreten. Und dafür kann man sich die Vorbilder in Spanien anschauen. Das ist der Wahnsinn, was die auch für einen Stolz haben in diesem Sport. Die vertreten so ein, also das merkt man richtig. Und dieses Selbstverständnis. Und da habe ich das Gefühl, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, und mittlerweile sind wir ja hier Jahrzehnte gefühlt jetzt mittendrin, dass man hier immer wieder diese Unterordnung hat, diese Teilautonomie, dieses, dass man immer noch Fußballmandate und Aufträge übernimmt und sich immer rechtfertigen muss über den Fußball. Das wünsche ich mir mehr, dass man da eine klare Haltung hat.
Was,
und das ist eine Überzeugung. Diese Überzeugung könnte gegebenenfalls neue Prozesse entwickeln.
Was dann, glaube ich, aber wieder interessant ist aus soziologischer Sicht, ist, was Christian angesprochen hat. Einmal sagen die Spanier, beschäftigen sich überhaupt nicht damit, mit dieser Verbindung, Fußball, Futsal, Selbstverständnis, wir sind eine Sportart, der Handball beschäftigt sich auch nicht mit dem Fußball. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich die Hoffnung, die du angesprochen hast, Christian, ja, wir wünschen uns, dass Deutschland auch in den Futsal einsteigt. Die Hoffnung muss ja transportiert werden aus dem Fußball. Also man geht dann doch diesen Weg, Futsal in Deutschland im Fußball, Deutschland als Fußballnation zu sehen und dann, ja, kommt doch mal in den Futsal. Da geht man dann doch wieder den Weg und erhofft sich natürlich dadurch, denke ich mal, Impulse für die ganze Sportart. Wenn die Aufmerksamkeit steigt, das Geld steigt, die Liga steigt, dann steigt ja das komplette Niveau in der Welt. Das finde ich interessant, dass man dann wieder sagt, ja, es wäre super, wenn ihr mitmacht, wenn ihr kommt, der DFB, weil man es mit dem Fußball hundertprozentig verbindet. Oder?
Ja, also ja und nein. Also ja, auf jeden Fall mit dem DFB verbindet, was ja auch absolut berechtigt ist, weil der Futsal im DFB organisiert ist. Aber dass schon das Denken aus dem Futsal herauskommt, dass man eben sagt, man hat ein Land wie Deutschland, was eben noch gar nicht im Futsal präsent ist, wo aber im Ausland Deutschland eben, sei es ökonomisch, sei es gesellschaftlich, einfach oft dann doch auch einen hohen Stellen, auch sportlich von der Sportinfrastruktur vor allem, einen sehr hohen Stellenwert hat im Ausland.
Würden das Footballer auch sagen? Wir würden uns so freuen, wenn in Deutschland eine Futsal, eine Football-Liga wäre?
American Football, ja. Meinst du jetzt?
Ich kenne mich nicht aus, aber ich würde jetzt mal den Anteil derer, die das
es
sagen.
Es gibt ja eine Liga im American Football, aber im American Football ist ja, ach so, du meinst jetzt, weil der Futsal in Deutschland, ja, okay, ich weiß, worauf du hinaus
willst. Weil wir doch ein Fußballland sind und dann wieder doch die Verbindung hergestellt wird mit dem Fußball. Ja, man wünscht sich Deutschland als große Nation, einmal ökonomisch, aber auch stark im Fußball. Aber im Football haben wir keine große, da sind wir nur die Nation ökonomisch. Da sind die Wünsche, oh, hoffentlich kommt Deutschland als eine professionelle Football-Liga. Nicht so groß wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber.
Ja, gut, ich meine, im Football, du musst halt den Zusatz American, ich meine, das hat ja wirklich auch gar keine Verbindung jetzt letzten Endes zu Deutschland. Aber ich finde halt so einen Sport wie Futsal, der ja dann doch in den Ursprüngen ja schon ein, zwei Gemeinsamkeiten zum Fußball aufweist und auch diese Denkweise, die Sebastian genannt hat, ja, die schließt ja nicht aus, dass vor allem im Grundlagenbereich und im Aufbaubereich, dass ja auch Futsal als Entscheidungsmittel für den Fußball genutzt werden kann und dass es da gegenseitig verstärkende Effekte gibt. Ich glaube, der Aspekt, auf dem Sebastian eher drauf eingegangen ist oder meinte, ist eben, wenn wir um Hochleistungssport, um Spitzensport sprechen, dass wir dann eben ein Verständnis gewinnen. Wir haben jetzt zwei unterschiedliche Sportarten. Und ich glaube, dass deshalb schon auch in Spanien, wo ja auch Barcelona in La Masia eben an der Basis viel mit Futsal, Fußball arbeitet, Entscheidungswege auch offen lässt für Spieler, dass eben da eben dieses Interesse raus herrührt und dass man daraus auch Effekte für den Futsal sieht. Aber selbst das haben wir ja aktuell. Welche NLZs in Deutschland arbeiten denn nachhaltig mit Futsal? Keins.
Genau.
Ja,
und doch, Rot-Weiß-Oberhausen.
Ja.
Und Fortuna Düsseldorf.
Ja, genau. Ja. Okay. Nachhaltig aber, mit
Futsal. Ja, nachhaltig, okay, gut. Sie machen ein bisschen Futsal, okay.
Die Frage für mich wäre da jetzt gerade, also wir sehen einfach in Spanien beispielsweise, die beiden Sportarten begegnen sich auf Augenhöhe und dadurch entsteht tatsächliche Aufnahme des Konzepts. Das heißt, wir sehen in Spanien im Jugendbereich, da geht es um Kleinfeld, Fußball in Form von Futsal, die Regeln, der Ball, er wird aufgenommen. In Schulen gibt es dort Futsal, da gibt es überall die Felder und so weiter. La Masia haben wir gerade davon gesprochen, die erfolgreichste Jugendakademie der Welt. Implementiert Futsal. Warum? Weil es es gibt einen Leistungssport, der das Wissen ermittelt, wie man handlungsschneller wird mit dem Ball, wie man Raum und Zeit entsprechend Decision-Making, wie man die entsprechenden Entscheidungen trifft, die dann schlussendlich, wie Christian schon sagt, irgendwie dann auch adaptiert werden. Und sie haben ja eine, wir reden immer noch von einem Ball und zwei Tore und Leute, die zusammen den Ball hin und her schieben. Und Futsal ist halt in der Hinsicht für die Jugendausbildung da wunderbar nutzbar. Aber weil die Ergebnisse da halt auch festgehalten werden, man erzeugt Evidenzen, man hat am Ende eine Überzeugung, man geht da ganz anders mit dran und man fragt sich weniger, der Futsal fragt sich weniger, was kann ich für den Fußball tun? Sondern man schaut im Futsal ganz klar, wo geht es dann hin? Mit 14, 15 entscheide ich mich für eine Karriere, weil der Futsal oder meine Jugendlaufbahn mich so weit gebracht hat, meine Kinder- und Jugendlaufbahn, dass ich jetzt vielleicht in den etwas größeren, ökonomisch größeren Fußball gehen kann. Oder ob ich auch, weil es professionell sein kann, Leistungssport, Futsal betreibe. Und das sind zwei Professionen auf Augenhöhe. Natürlich wäre auch die eine deutlich ökonomisch größer, aber auf Augenhöhe fachlich. Und das finde ich interessant. In Deutschland haben wir es halt immer so als Teilautonomie, Teilprofession, wenn überhaupt. Also mal ehrlich, wenn ich jetzt das Wort Profession Futsal in den Mund nehme, wie oft haben wir das in den letzten 10 Jahren gehört? Das ist so eine Meinung oder so eine Haltung. Meinung ist das Falsche, sondern in der Hinsicht doch auch eine Haltung dazu entwickeln und dann sich als Profession zu verstehen. Und damit dann, man das halt, ja, bitte.
Und dann musst du ja auch ehrlich sagen, diese Profession, diese Spitze existiert ja aktuell auch noch nicht in Deutschland. Und da denke ich vielleicht so als eben Ertrag des Ganzen, was auch deine Frage, finde ich, schon sehr gut trifft, Daniel, das ist eben die Hoffnung aus dem Ausland, dass eben durch diese Spitze Bundesliga genau diese Effekte, die Sebastian gerade geschildert hat, die ich davor versucht habe zu schildern, dann eben auch hier um sich greifen und dann auch letzten Endes eine eigenständige Entwicklung für den Futsal mit sich bringen. Und wie gesagt, was eigentlich insgesamt Trainerausbildung, Sportinfrastruktur betrifft, Sportstätten, da schauen andere Länder sehr, sehr respektvoll auf Deutschland und da hofft man sich eben allein schon dadurch, dass da einfach ein Zugpferd im Futsal auch mit erwachsen kann. Und das, denke ich, ist unter den Aspekten, die Sebastian nochmal gerade sehr schön geschildert hat, eben mehr als berechtigt. Und man muss eben verstehen, eine gemeinsame Basis, ja, aber dann durch dieses Nebeneinander es schaffen, dass die Kinder, Jugendlichen mit 12, 13, 14 Jahren sagen können, ich mache jetzt meinen Weg im Futsal oder ich mache meinen Weg im Fußball. Und das geht aber nur über ein Nebeneinander und nicht über einen Zulieferbetrieb.
Absolut. Es braucht die Selbstständigkeit beider Pfade. Denn ansonsten ist man ja auch für die Jugendspieler nicht glaubwürdig, wenn ein Pfad nur ein Notpfad ist, dann das darf ja auch nicht passieren. Sondern der Futsalpfad in Spanien, so wie ich es verstehe, ich war jetzt selber noch nie, habe noch nicht hospitiert wie Sebastian oder andere Trainer in Deutschland, aber ich verstehe es jetzt aus Erzählungen schon so, dass es kein Notpfad ist, sondern es ist eben der Pfad für die, die nicht so für den Fußball gemacht sind, die vielleicht körperlich schwächer sind, die vielleicht entwicklungstechnisch nachhängen. Das heißt, für die ist es ja kein Notpfad. Für diese Spieler ist es eigentlich der primäre Pfad. Weil
jetzt machst du ja aber schon wieder eine Abhängigkeit vom Fußball direkt auf. Ja, damit. Ja, also und ich glaube, vielleicht kann Sebastian mal, ich meine, hast du auch bei Jugendteams dort hospitiert?
Ja, oder? Also im gesamten Verein, also wenn du Profiverein in Spanien bist, also erste, zweite Liga und so weiter, hast du natürlich die Verpflichtung, eine Art Jugendakademie aufzubauen. In Murcia ist halt mit auch die größte Futsalakademie. Jährlich macht man da auch so wunderbare Bilder mit den ganzen Jugendabteilungen. Und ja, aber was ich gerade so rausgehört habe bei Daniel, das ist immer dieses, wir schieben dann immer die Schwachen dem Futsal zu, immer diese Körper, die Schwächeren. Hätte man das bei Messi damals gemacht, dann, der ist 1,65, der hat die ganze Fußballwelt auseinandergenommen. Also immer dieses Stark- und Schwachdenken, dieses körperliche.
Ja, du schiebst aber Leute zu, die eigentlich für den Futsal gemacht sind. Das sind Spieler, ja, die eigentlich genau, im Futsal sich entfalten.
Also, aber das ist genau diese, ich sag mal immer, diese sprachliche Implementierung aus Fußballsicht. Ja, der ist jetzt für den Fußball nicht gut.
Naja, es geht ja darum, Fußball ist ja ökonomisch 300 Mal stärker. Das heißt, die Top-Talente gehen immer in den Fußball. Das betrifft ja aber auch die Leichtathletik, die Handballer, die Basketballer, genauso bei denen die Top-Spieler in dem Fußball im Jugendalter teilweise wechseln.
Ja, aber dann will ich da...
Alle haben das Problem.
Ja und nein.
Also, alle haben das
wenn
Problem.
Wenn du Talentförderung, Talententwicklung dir anschaust, ist es natürlich ein Motivationsmuster, aber guck dir im Futsal Arthur von Barcelona an. Der hätte genauso bei Corinthians, meine ich, Sao Paulo im Fußball Fuß fassen können, hat aber gesagt, nee, Futsal ist meine Leidenschaft, mein Leben. Ricardinho hat ja auch gleich bei Benfica oder Porto gespielt in der Jugend im Fußball. Also
Was ich auch, wenn wir reden da gerade von und wir haben irgendwie gesagt, nebeneinander ist wichtig und ein Habitus des Futsals würde jetzt nicht davon sprechen, der ist zu schwach für den Futsal, sondern er hat die Stärken für den Futsal. Also dieses Framing auch, das ist in uns implementiert in der Tradition Fußball in Deutschland, das meine ich ja eben. Es kommt nicht zu dieser Haltung, weil wir uns immer wieder irgendwie unbewusst, das ist ein unbewusster Prozess, das ist ja keine Verurteilung, sondern es ist einfach ein unbewusstes Selbstverständnis, weil wir sagen, ja, für den Fußball reicht es vielleicht nicht, dann geht es um Futsal. Nein, er ist prädestiniert für den Futsal. Er hat Stärken für den Futsal. Körperkonstitution, Technik, Handlungsschnelligkeit.
Ja, aber wenn er besser wäre im Fußball, würde er Fußball spielen, weil es dort mehr Geld gibt, ganz einfach. Aber deshalb das ist ja, das du siehst ja im amerikanischen Sportlauf das nicht so. Dort ist Fußball eben nur die fünfte Sportart, bei denen läuft das andersrum. Da ist Fußball der Weg für die, die es eben körperlich und so weiter nicht in den Futsal oder in den Basketball schaffen. Da läuft das genau andersrum. Da ist der Fußball der Pool. Es gibt immer eine Selektion der Jugend irgendwann dahin, wo man dann doch mehr überzeugt wird, dahin zu wechseln, weil dann Geld an die Eltern fliegen. So, es gibt dann immer die intrinsisch nur die Karriere machen. Ja, also man ist auf dem Basketballpfad, man probiert gar keinen Fußball, das gibt's auch. Aber jeder Jugendliche, ich kenne das aus meiner eigenen Schulzeit, da gab es immer Athleten. Ja, die waren immer auch gut im Fußball, weil irgendwie die, die gut in der Leichtathletik waren und im Basketball, waren teilweise auch gute Fußballer, aber nicht immer. Es gab welche, die konnten überhaupt nicht Fußball spielen, die waren super Basketballer. So, die gehen dann den Weg.
Du darfst halt auch den Masseneffekt des was wird fast in jeder Sportart zum Aufwärmen gespielt? Selbst bei Handballern, Basketballern, was spielen die zum Aufwärmen?
Ja, hier Fußball bei uns, weil ja die alle kennen ja Fußball, ja.
Ja, und deshalb ist ja auch immer auch da so eine gewisse Verknüpfung da. Aber ich finde auch den Vergleich mit der USA ist ein bisschen schief, weil du da ein ganz anderes mit den Stipendien, mit auch welchen Stellenwert Sport schon in der Schule hat, was für eine, da sprechen wir wirklich, man kann über das amerikanische System natürlich viele unterschiedliche Meinungen haben, da will ich auch nicht tiefer drauf eingehen, aber da sprichst du über eine ganz, also wenn sie in einem Bereich top sind, dann ist wirklich, was sie im Sport, im Schul-, Universitätsbetrieb an Möglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten anbieten. Und auch da, du machst im Winter eine Sache, du machst im Sommer was anderes. Die machen auch selten nur eine Sportart. Und dann, weil du da aber so einen hohen Stellenwert hast, entscheidest du dich teilweise auch erst mit 22, gehe ich ins Basketball, gehe ich ins Football oder spiele ich vielleicht doch Baseball. Also, so. Ne?
Ich finde das immer so, am Ende entscheidet sich das nach ökonomischer Stärke, vereinfacht gesagt. Am Ende heißt es, ich gehe doch zum Fußball. Aber man muss verstehen, dass das Entstehen des Ganzen über Sprache und Kultur am Ende des Tages, über potenzialorientiertes Denken und Sprechen, dadurch entsteht das. Erst, ich will es mal so sagen, einfach über den Habitus des Futsals, über einen Habitus des Futsals, wird dieser soziale Raum mit Potenzial gefüllt. Und das meine ich eben. Wenn ich jetzt höre als Argument, ja, aber dann entscheidet man sich mit 13 oder 14 für den Fußball. Ja, dann, weil es ökonomisch stärker ist. Dann müssen wir versuchen, einen sozialen Raum zu schaffen, der am Ende diese ökonomische Kraft zumindest als Profession vertreten kann. Und wie in Spanien beispielsweise, da verdienst du halt nicht, da verdienst du halt auch nur ein Fünftel oder so von dem, was du im Fußball verdienen kannst. Oder weniger sogar. Aber es reicht für die Existenz. Und dann haben wir professionelle Bedingungen, dass es deine Existenz sichern kann. Dann kannst du also deine Bedürfnisse, die du hast als Individuum in der Gesellschaft, zum Beispiel Teilhabebedürfnisse, wie auch Existenzbedürfnisse, mit dieser Profession Futsal vertreten. Aber dafür brauchen wir ganz klar ein anderes Selbstverständnis. Und das muss ich in der Sprache widmen. Also ich rede dann weniger von Schwächen für den Fußball, sondern von Stärken für den Futsal und vom Potenzial für den Futsal. Und wenn wir das hinkriegen, dann entsteht ein sozialer Raum, ein Sprachraum und Potenz. Und dann wird der Futsal wahrnehmbar in einem Raum, weil Raum erzeugt durch menschliche Interaktionsprozesse. Und das ist wirklich, wäre für mich spannend, wie aus Kultur am Ende auch Ökonomie oder die Grundlage für Ökonomie entsteht. Und das fehlt mir im deutschen Futsal, sehe ich ganz, ganz ehrlich im Kontrast oder ja, im Kontrast natürlich in Spanien, wie sich das da entwickelt. Sprachgebrauch, Denken, Wahrnehmung, Verhalten nach Futsalraum.
Ja, aber da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, dass es mehr dieses Selbstverständnis bedarf, dass es eine Sportart für sich ist. Was für mich aber nicht das falsch verstehen, für mich ist das zwei Dinge. Einmal, wie versteht sich die Sportart an sich, aber auch, wie selektieren sich Leute in die Sportart hinein. Ja, ja. Das ist eine Selbstselektion, die einfach aufgrund menschlichen Verhaltens eben einfach stattfindet. Ja, die die gehen halt dahin, wo es mehr zu holen gibt. Ich weiß noch, bei mir in der Schule gab es damals auch einen Schüler, der war eben in allen Sportarten gut. Der war richtig guter Fußballer, richtig guter Basketballer, hat sich dann aber für Speerwurf entschieden, weil er im Olympiakader war. Das heißt, die Entscheidung war nicht geprägt durch wirklich reines Interesse, sondern schon, wo kann ich am Ende doch so ein bisschen mehr Reputation, Erfahrung, Reisen abholen. Das war der Grund, dahin zu wechseln. Es gab auch bei Thüringen eben viel Skisprung. Ja, gab eben auch viele, die Stefan Hocke, kennt ihr den noch? Stefan Hocke, sagt euch das was? Ja, also der war mit mir in der Grundschule, bei der ersten bis zur vierten Klasse. Und Stefan Hocke war eben so ein unfassbar guter Fußballspieler, ja, im Verhältnis zu allen anderen, die da waren. Ja, nicht kein, vielleicht NLZ-Spieler, aber vielleicht hätte er es höher schaffen können aufgrund der Physis. Aber er hat sich eben für Skisprung entschieden, weil es dort relativ schnell hoch in den Kadern ging. Und dann ist schon die Frage, mache ich jetzt die Sportart aus persönlicher Sicht, wo erreiche ich mehr? Ja, es ist vielleicht nicht immer nur Geld, sondern auch Reisen. Er damals, ich weiß noch, Grundschule, und die sind dann nach Tschechien und so gereist. Das war für mich Weltreise, ja. Und die sind dann da mit den Skisprungkadern schon ganz schön weit gereist. Ja, teilweise auch dann später mit 7, 8, 9 reisen die nach Japan und so weiter, und um da ihre Skisprungwettkämpfe zu machen. Deshalb machen die weiter. Man will Nationalkader, man möchte in den, nicht beim, wie heißt das, Nationalkader, aber ja, also nicht falsch verstehen.
Und ich glaube, das ist letzten Endes auch, worum es Sebastian und mir einfach geht, da eine Mehrperspektivität zu gewinnen, auch was eine motivationale Mehrperspektivität. Und wenn du diesen Pfad eben schaffen kannst, dass ein 14-Jähriger in Deutschland sagen kann, und das erhoffen sich zum Beispiel Spanierinnen und Spanier durch die Bundesliga, dass ein 14-Jähriger in Deutschland sagen kann, one day I have a dream, nein, so weit will ich es nicht ausdehnen, ja. Wenn ein 14-Jähriger irgendwann sagen kann, ey, ich will beim Futsal bleiben und ich sehe da meine Zukunft. Und das ist eben, weil die Profession in dem Sinne aktuell noch nicht möglich ist, noch gar nicht gegeben. Und da ist einfach für mich die große Hoffnung da, dass wir da in naher Zukunft einfach hinkommen, um dann eben den Sport auch in seinen Eigenheiten entsprechend zu stärken und auch weiterentwickeln zu können. Und
Thema, glaube ich, unisono. Ich muss mal ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir haben schon 56 Minuten.
Ja, keine Sorge, ich mache ein kurzes Thema gleich.
Du machst ein kurzes Thema?
Aber was ich noch sagen will, ich finde...
Geschlossene Frage.
Sebastian Rauch macht kurzes Thema, heißt 30 Minuten statt 45?
Ich will nur kurz noch 10 Sekunden was sagen. Das war für mich keine ökonomische Kritik. Also es war für mich jetzt nicht, es war keine Kritik an die ökonomische Wahl am Ende des Tages. Für mich ist nur die Frage, wie entwickeln wir die Wahlmöglichkeit in der Hinsicht, ne? Dass man Existenz damit verbindet, und Ökonomie ist existenziell in der Hinsicht. Und deswegen ist das völlig legitim, sich am Ende für den Fußball zu entwickeln. Wir den Futsal so mit einem Selbstverständnis und aus dem Selbstverständnis heraus auch in ein ökonomisches Feld, das zur Wahl steht. Und das ist das Interessante. Und deswegen ist ökonomische Wahl am Ende total legitim. Und deswegen finde ich das auch total interessant. Und wir sehen ja auch, jetzt ist die Frage, wie entwickelt sich sowas unter diesen Bedingungen? Und vielleicht haben wir da, also zwei Professionen nebeneinander wäre mein Traum. Und dann ist man am Ende Profession halt ökonomisch auch im Futsal findet. Und das, ich sehe da zum Beispiel den Weg über den sozialen Raum, durch den Habitus, durch das Selbstverständnis für diese Sportart. Und dann schauen wir, dass das vielleicht in ein paar Jahren soweit ist. Und da braucht man soziale Paten. Das haben wir gerade auch schon. Marketing, soziale Paten, die Herkunft haben aus dem Sport, die einen Vorbildcharakter haben und dann Identität schaffen und auch dieses Selbstverständnis in diese Sportart in Deutschland bringen. Und das kann vielleicht nicht jeder Deutsche, ganz einfach gesagt. Da braucht man dann gegebenenfalls einen Profi aus dem Ausland oder sonst was, der sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, was machen wir jetzt mit Fußball, sondern der nur sich auf dieses Fachwissen des Futsals bezieht. Und das finde ich halt, das wäre ein entsprechender Habitus, den man sich für, ich sag mal, für deutsche Interessierte am Sport oder Enthusiasten wünschen würde. Ne? Dass man sich vom Fußball im Gedanken manchmal löst. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Darf ich jetzt einfach weitermachen?
So viel zu 10 Sekunden, Sebastian.
Ja, genau. Ja, rechne einfach, Sebastian Rauch, immer einfach auf alle Zeitangaben Faktor 2,5. Ja, auch sagst selber 5, okay, ich hätte es noch ein bisschen.
Ja, warum nicht?
Okay,
warum dann. Nicht? Ich höre mich immer und dann baue ich darauf immer das auf. Also ich reflektiere mich schon immer beim Hören. Aber egal, ich versuche es zumindest. Aber was ich sagen wollte ist, komm, lass mal ein drittes Thema machen. Und das muss jetzt schnell gehen. Ich hatte eigentlich was anderes mir vorgestellt. Das wäre jetzt, glaube ich, zu explosiv. Das wird dann wirklich ausufern. Aber Wie machen wir eigentlich weiter hinsichtlich unseres Programms? Wollen wir mal den Zuschauern vielleicht einen Ausblick geben, was wir so thematisch und an Produkten demnächst platzieren? Wollt ihr da mal drüber sprechen, was wir uns da ausgedacht haben?
Ja, da stell doch mal ganz kurz was vor, was wir uns ausgedacht haben.
Machen wir mal wieder eine Analyse. Wie stellen wir uns das in Zukunft vor? Spielanalysen beispielsweise. Erzählt doch, dann können wir was mit erzählen. Was können die Zuschauer sich für 2021, auf was können sie sich freuen?
Ja, also was wir ja gemerkt haben, dass unser Analysevideo der Nationalmannschaft ja ganz gutes Echo erzeugt hat. Einmal Inhalt, aber also inhaltlich, dass die Inhalte gut sind, aber auch natürlich in der Reichweite war das wirklich überraschend gut. Leider hatten wir das Problem mit den Rechten, das, was sich in Zukunft hoffentlich nicht wiederholt. Und daher jetzt die Idee, dass wir die Analysevideos regelmäßiger machen, einmal im Monat vielleicht, und aber nur im Falle der deutschen Nationalmannschaft, weil ja auch dieses allgemeine Interesse dann vorliegt, vielleicht eher in die Richtung gehen, dass wir uns Schwerpunktthemen suchen und dann aber aus internationalen Spielen, LNFS-Spiele, Champions-League-Spiele, dieses Bildmaterial eines Spiels herausnehmen und dann auf bestimmte Schwerpunkte achten. Pivotspiel, Torwartspiel, Seitenwechsel, Standards, Ballannahme finden, ja, und das dann anhand eines Spiels durchgehen. Ja, das war so die Idee, ne? Christian, oder passt das so zusammen?
Ja, also ich stimme dir zu.
Ja, und das dann vielleicht in so einem Tonus von einmal im Monat, so ein kurzes kleines Analysevideo, nicht so ausführlich wie letztens bei der Deutschen Meisterschaft, da sind wir eskaliert, aber themenspezifisch, dass wir vielleicht da sagen können, ja, da kann man sich drauf freuen, wenn man sowas möchte und sowas wünscht, dann bieten wir das an. Und ja, und was haben wir noch? Machen wir noch weiter Gespräche mit Vereinen und externen Partnern?
Vielleicht bevor wir da weitergehen,
oder,
noch ein Zusatz.
Ja, erzähl mal.
Können uns ja gern auch, Zuhörerinnen, Zuhörer, Leserinnen, Leser, auch Themen, Wünsche, Vorschläge auch gern über die Mr. Futsal-Seite dann entsprechend schreiben und zusenden. Ja. Dann können wir uns ja auch mal in dieser monatlichen Analyse einem gewünschten Thema gern auch mal annehmen. Es muss ja nicht von uns herauskommen.
Genau. Partizipativ, Prioritäten von außen auch mal, Wünsche. Wenn jemand hier zum Ala-Spiel was braucht, sich mal da eine Analyse wünscht, um das ein bisschen besser zu greifen, dann können wir natürlich versuchen, mit unserem vorhandenen Wissen da mal auf Spielszenen einzugehen. Oder Pivotspiel, wie Daniel schon gerade gesagt hat. Hier, wir haben hier zwei Torwartleute, die super viel dazu erzählen könnten. Also Torwartspiel und so weiter. Also,
du wolltest schon das Wort Talent in den Mund nehmen, oder? Super Talent.
Nein. Also ihr seid ja zwei erfahrene und gleichzeitig auch den deutschen Futsal wie auch internationalen Futsal anvertraute Fachleute, würde ich sagen. So, also einfach nur, ich finde den Hinweis von Christian super. Es würde mich auch mega interessieren.
Ich würde vielleicht auch nochmal den Hinweis geben, weil du damit angefangen hast zum Aufruf von Themen, auch hinsichtlich des Podcasts. Also wenn es Wünsche gibt oder auch, dass man sich bereit erklärt, einen Vereinspodcast, Vereinsporträt zu machen, dann einfach über Facebook, Instagram, E-Mail, mr.futsal@gmx.de, dann E-Mail an uns ran und dann können wir da auch mal den Podcast gerne über euren Verein, eure Schwerpunkte oder besondere Projekte, Integrationsprojekte, Futsalprojekte, Vermarktungsprojekte, das wäre auch ganz spannend, da fehlt mir noch ein bisschen was. Und da wäre schön, wenn wir da, glaube ich, mehr Input hätten und auch Firmen. Ja, ich bin ja schon die ganze Zeit an Joma dran, da mal den Podcast hinzubekommen. Das sind auch spannende Einblicke von allen Stakeholdern des Futsals.
Ja, das wäre auch interessant, auf jeden Fall. Und hatten wir nicht mal vor, jetzt demnächst auch noch irgendwie mal wieder so eine Art gesunde Bundesliga 2 Podcast zu machen mit Vereinsvertretern? So eine Konferenz mal wieder, Meeting?
Ja, wäre eine gute Idee. Könnte man machen. Hatten wir beim letzten Mal, lief ganz gut. Bräuchten wir ein paar Gesprächsgäste, können wir noch mal aufsetzen.
Ja, ich glaube, das wäre auch eine Idee. Falls das gewünscht ist, einfach mal in Kommentare schreiben oder per E-Mail, würde ich sagen.
Ja. Dann wollten wir doch noch die Netflix-Serie machen, oder? Futsal in Deutschland?
Genau, Netflix. Und Apple TV machen wir auch noch demnächst. Und Disney, Träumerei.
Aber ihr lacht, was im Futsal fehlt, ist eine Serie. Der Schach hat unfassbar stark von Queen's Gambit oder Damen Gambit wieder profitiert. Und in meiner eigenen Forschungsarbeit habe ich ja den Effekt von Mila Superstars, hatte ich, glaube ich, mal in irgendeinem Podcast mal. Rieseneffekt, 50% plus in einem Jahrgang in der Jugend. Unfassbar. Wenn man im Durchschnitt geht, man von wissenschaftlichen Papieren, von Olympischen Spielen, von einem Effekt in Sportarten von 8% pro Jahr aus. Mila hatte einen Effekt von 50%.
Ja.
Und also, ist billiger.
Wenn ich mich an meine Generation erinnere, die ganzen Mädels haben alle Volleyball gespielt tatsächlich. Also viele aus meiner Peer Group.
Mila kann ja auch lachen wie die Sonne aus Fujiyama.
Ja, können wir da nicht einfach einen Futsaler nehmen, dann auch denselben Text einfach, dann die Sonne über...
Ja, ah, das war so ein cooler Song. Ja? Mila kann lachen wie die Sonne über Fujiyama.
Hohenstein, passt doch. Also Heiko Fröhlich, gerne von uns jetzt hinaus. Wir würden gerne eine Serie über Hohenstein machen, die ja auch Hohenstein, heute gegen...
Aber eigentlich, da sind wir doch bei der Profession. Warum gibt es hier jetzt nicht Hohenstein Inside hier? Die spielen doch gerade, glaube ich, parallel zu unserem Podcast.
Samstagnachmittag hier gerade übrigens.
Oder genau. Abend. Ja, steht hier gerade 1-0 leider für den litauischen Vertreter.
Leider gerade 2-0 gefallen nach Flying Goalie-Spiel.
Oh, ist deine Verbindung verzerrt? Bei mir ist nur 1-0. Da sieht man mal wieder die Nachteile des Streamings.
Gespoilert.
Hat er gespoilert, ne? Unglaublich, hat er einfach das Tor gespoilert. Na, jetzt kann ich mich nicht drauf freuen.
Jetzt warten wir drauf hier auf den Stream.
Aber auch interessant, Hohenstein ist das einzige Team, was ja gerade auch trainiert, ne? Also.
Ja, das geht. UEFA macht es möglich.
Aber schade, das ist ja, die sind dann raus, ne? Ist ja nur ein Spiel, oder? Bin ich gerade falsch informiert?
Ja, müsste der aktuelle Modus sein. Ist nicht Gruppe, das. Ja, die Gruppe, das war EM, ne? Das ist jetzt in der Gruppenphase. Die zwei Wettbewerbe bringe ich aktuell immer noch so ein bisschen durcheinander. Naja, aber nee, ich glaube, dann sind die raus, ja.
Ja, wenn es so bleibt, ne? Also wir haben jetzt keine Möglichkeit, hier das zu Ende zu gucken wahrscheinlich.
Ich muss noch mal sagen, weil ich auch den Stream geguckt habe, super Lob da an die Jungs, echt einen Hohenstein für die Übertragung, die mit so viel Leidenschaft, Kommentation durch Heiko Fröhlich und, wer ist der Co-Kommentator? Kennt den einer von euch? Das ist immer Heiko Fröhlich und noch einer, oder?
Ja, der zwei. Ist ein Hohenstein aus dem Verein. Ich glaube, Bender, keine Ahnung. Also, ja, ich will nichts falsch
klingt sagen. Klingt ähnlich. Ich dachte immer, es wäre eine Person, weil die beiden echt sehr, sehr ähnlich klingen, aber es sind zwei, ja.
Nein. Ja, aber ey, echt mal Respekt und liebe Grüße nach Hohenstein. Machen die echt gut, muss man einfach sagen.
Ja.
Na, also, bockt. Da guckt man, ich muss gerade sehen, wenn ich hier den Stream so nebenbei laufen habe, das wirkt richtig gut. Das gefällt mir. Mhm. So hätte ich das. So, wenn so eine Bundesliga wäre, das wäre schon cool. Einfach so, wie es das jetzt gerade ist. Das würde mich schon gut machen.
Definitiv. Ja gut, Jungs, dann würde ich sagen, genießen wir noch die letzten Minuten Champions League und wünschen allen Zuhörern auch einen schönen Morgen, wenn wir den rausbringen oder wann immer auch der Podcast gehört wird. Und ja, dann eure Schlusswörter, die liegen bei euch.
Liebe Grüße an alle und habt einen schönen Start in die neue Woche und dann hört man sich oder wie auch immer die nächsten Wochen bei nächster Futsal. Bis dann.